HR Info, der Tag in Hessen.
Mit Gabi Beck. Eigentlich sitzt schon längst ein mutmaßlicher Täter in Untersuchungshaft. Mit Stefan Ernst haben die Ermittler erstmal einen Hauptverdächtigen für den Mord am Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke gefunden. Aber während die Beamten noch weiter aufzuklären versuchen, was genau an jenem Sommerabend geschehen ist auf der Terrasse von Walter Lübcke und ob es möglicherweise eine zweite an der Tat beteiligte Person gegeben hat, unterdessen beschäftigt sich auch der Landtag weiter mit dem Fall Lübcke. Die Opposition hatte dem Innenminister über 30 Fragen zu der Rolle der Sicherheitsbehörden bei der Beobachtung des Hauptverdächtigen Stefan Ernst gestellt. Und auch jetzt noch gab es eine neue. Aus Wiesbaden Nicolas Buschlüter.
CDU-Innenminister Peter Beuth ist kein Freund kurzer Sätze. Gerade im Innenausschuss neigt er zu ausführlichsten abgelesenen Ausführungen zu Verwaltungs- und Ermittlungsvorgängen. So auch diesmal. Ab Minute 11 horchten die Oppositionsabgeordneten dann aber auf. Bei der Frage zu neuen Erkenntnissen zum mutmaßlichen Lübcke-Mörder Stefan Ernst sagte Beuth, der hessische Verfassungsschutz habe jetzt ein Foto einer rechtsextremistischen Sonnenwendfeier von 2011 entdeckt. Und auf dem Bild sei Stefan Ernst zu sehen. Das Problem, der Verfassungsschutz habe Stefan Ernst zu der Zeit auf dem Foto nicht erkannt, so der Innenminister. Und deshalb sei das Bild später auch nicht in die Bewertung eingeflossen, als es um die Frage ging, wie gefährlich Stefan Ernst noch sei. Ein Fehler, findet der Innenexperte der Linken, Hermann Schaus.
Von daher ist auch belegt, dass es nach 2009 sozusagen weitere Kontakte in die Neonazi-Szene gab, sodass für uns klar ist, der war nie abgekühlt, wie das heißt, sondern der Verfassungsschutz hat Stefan Ernst nur aus dem Auge verloren.
Auch Günther Rudolph von der SPD kritisiert.
Nach 2011 Aufdeckung NSU hätten wir erwartet, dass alle Personen in der rechten Szene auch in Nordhessen unter besonderen Fokus genommen werden, dass man nochmal alles überprüft, auf den Kopf stellt, das hätten wir erwartet. Weil bis dato hat man das für unvorstellbar gehalten. Die CDU hat bestritten, dass es eine rechte Szene in Nordhessen gibt. Sie gab es damals, sie gibt es heute.
Der CDU-Abgeordnete Holger Bellino nimmt den Inlandsgeheimdienst dagegen in Schutz.
Also ich bin schon überzeugt, dass man richtig hingeschaut hat. Bei der Flut der Informationen oder der Bilder des Materials kann auch mal etwas übersehen werden. Ob das der Fall war, kann ich jetzt nicht beurteilen.
Fakt ist aber, die Beobachtung von Stefan Ernst durch den Verfassungsschutz wurde 2015 eingestellt, weil es angeblich 5 Jahre lang keine neuen Erkenntnisse im Zusammenhang mit Extremismus über ihn gab. Bei der Erklärung, wieso der Geheimdienst Stefan Ernst auf dem Foto nicht erkannte, gerät auch der Innenminister ins Schwimmen.
Ja, das Landesamt hat die Fragen zu bewerten, schaut sich diese Bilder entsprechend an und hat Stefan E. möglicherweise nicht zugeordnet oder nicht nur möglicherweise hat ihn nicht zugeordnet. Das ist geschehen und das war sicherlich ein Fehler.
Auch ein mögliches neues Geständnis des Hauptverdächtigen Ernst war Thema im Innenausschuss. Der linken Abgeordnete Schaus vermutet, dass der Rechtsextremist jetzt wegen der erdrückenden Beweislage gegen sich reden will. Schaus hofft,
dass er dann natürlich auch Ross und Reiter, Helf und Helfershelfer sozusagen dann auch benennt und wir dann auch sehen, wie die Zusammenhänge gerade in der nordhessischen Neonazi-Szene waren und vielleicht auch noch sind.
Wiesbaden-Korrespondent Nicolas Buschlüter hat über den Innenausschuss zum Fall Lübcke berichtet. Frankfurts Oberbürgermeister Peter Feldmann, SPD, steht seit Tagen in der Kritik. HR-Recherchen zufolge hat seine Ehefrau als Leiterin einer deutsch-türkischen AWO-Kita einen Dienstwagen und ein Gehalt bezogen, das deutlich über dem von Kollegen in vergleichbaren Positionen lag. Gab es diese Vorteile durch die Verbindung zu Feldmann, der selbst einmal für die SPD-nahe Arbeiterwohlfahrt gearbeitet hatte? Die Stellungnahme von ihm kam in einer knappen schriftlichen Form und in Hintergrundgesprächen mit ausgewählten Journalisten. Dass das weniger für Ruhe gesorgt hat, sondern eher dafür, dass der Fall weitere Kreise zu ziehen scheint, zeigt ein Bericht von unserer landespolitischen Korrespondentin Heidi Radwillers.
Nicht wie sonst üblich eine Pressekonferenz, stattdessen Hintergrundgespräche mit wenigen Journalisten, einzeln. So hat Frankfurts Oberbürgermeister Peter Feldmann sich nach Tagen des Schweigens zum Fall AWO erklärt. Janke Pürsün, der als Abgeordneter im Hessischen Landtag und im Frankfurter Römer sitzt, sagt dazu:
Ich war fassungslos, wie er mit der Presse und auch mit der Informierung der Öffentlichkeit umgegangen ist. Wirklich herrschaftlich wie ein Sonnenkönig.
In einem schriftlichen Statement gab Feldmann sich ahnungslos. Er habe die Gehaltszettel oder Verträge seiner Frau nicht kontrolliert. Und, Zitat,
auf die Gestaltung der Arbeitsverträge bei der AWO, auch des Vertrags meiner Frau, einschließlich Bezahlung und Dienstwagenregelung, habe ich keinen Einfluss genommen.
Ungenügend findet das Janke Pürsün von der FDP.
Ungeachtet der Frage, ob er sich dafür eingesetzt hat, dass sie ein anderes Gehalt bekommt, er darf diese Zahlung gar nicht annehmen. Dabei geht es nicht um seine Frau, sondern um ihn. Und er ist ein langjähriger Kenner der AWO, er kennt die Gehaltsstrukturen. Und selbst wenn er nicht weiß, was sie bekommt, wo ich mich frage, gemeinsames Konto, gemeinsame Steuererklärung, es geht ja gar nicht, dass er das nicht weiß. Er darf diese Zahlung nicht annehmen, wenn er den Verdacht hat, dass es hier eine Besserstellung gibt.
Der SPD-Politiker Feldmann hat selbst mal für die AWO gearbeitet. Robert Lambrou, Chef der AfD-Fraktion im Hessischen Landtag, meint:
Ich nehme eben diese Geschichte nicht ab. Also hier stellt sich jemand dumm. Herr Feldmann ist nicht dumm, der ist sehr intelligent. Und wenn solche Aussagen kommen, dann deutet das eher darauf hin, dass er was zu verbergen hat. Wer tagelang wartet und nicht weiß, was er dazu sagen soll, der hat eigentlich alles schon gesagt.
Im Fall AWO geht es um mehr als um Feldmann und um seine Frau. Seit längerem ist von Unregelmäßigkeiten bei der AWO die Rede. Mit Blick auf Frankfurt fordert die Junge Union Hessen beispielsweise in einem Statement, Zitat:
Anstatt weiter zu vertuschen, gilt es nun, die Verflechtungen zwischen der SPD, der AWO und der Stadt Frankfurt aufzudecken. Hierbei geht es um nichts weniger als die korrekte Verwendung von Steuergeldern und die Aufklärung der vorliegenden Unregelmäßigkeiten.
Auch in Wiesbaden sollen die Aufträge an die AWO unter die Lupe genommen werden. Von der SPD im Hessischen Landtag kam ein schriftliches Statement, dass eine Bewertung der Vorkommnisse bei der AWO erst nach der staatsanwaltlichen Ermittlung stattfinden könne. Grüne und Linke im Hessischen Landtag wollten nichts sagen, mit dem Hinweis, der Fall spiele überwiegend in Frankfurt. Dass das nicht mehr lange so bleiben muss, deutet folgende Aussage des Landtagsabgeordneten und CDU-Generalsekretärs Manfred Penz an.
Die Landesebene muss jetzt einfach mal prüfen, welche Gelder in die Stadt geflossen sind und schauen, ob wir es hinbekommen zu sehen, was die Stadt dort in die AWO gegeben hat und wie dieses Geld dann verwendet wurde.
Das sei nicht einfach, sagt Manfred Penz.
Denn wir geben sozusagen die Gelder direkt in die Kommunen und die entscheiden dann, wie sie ihr Geld verwenden. Aber dass wir ein Auge drauf haben müssen und dass auch die Frage aufgeworfen wird, wie gemeinnützig die AWO tatsächlich ist, ich meine, das ist wahrscheinlich unabwendbar.
Heidi Radwillers über die Kreise, die der AWO-Skandal bis nach Wiesbaden zieht. Es ist der größte Gerichtsprozess, den die Universitätsstadt Marburg je gesehen hat. 10 Monate lang stand die ehemalige Frühchenschwester Elena W. vor Gericht, nachdem in der Uniklinik mehrere Babys mit Narkosemitteln vergiftet worden waren. Ihr Verteidiger hatte Freispruch gefordert, die Staatsanwaltschaft 12 Jahre Haft wegen versuchten Mordes. Das Urteil, und das war für alle Seiten überraschend. Rebecca Diekmann hat die Einzelheiten.
Lebenslänglich. Als der Richter diese drastische Haftstrafe verkündet, verzieht die Angeklagte kaum eine Miene. Wieder einmal schüttelt die 30-Jährige nur ungläubig den Kopf. Währenddessen brechen im Raum mehrere Eltern in Tränen aus. Die Mutter der Angeklagten schluchzt hörbar im Besucherbereich. Auf Seiten der Nebenklage liegen sich die Eltern der vergifteten Babys weinend in den Armen. Eine der Mütter sagt danach:
Ja, wir sind froh, dass dieser Horror endlich ein Ende hat, dieser lange Prozess endlich zu Ende geht. Die Haftstrafe ist angemessen in unseren Augen auf jeden Fall. Für diese abscheuliche Tat, was sie unseren Kindern angetan hat, muss so jemand einfach hinter Gittern. So jemand darf nicht draußen rumlaufen.
Der Richter begründet die lebenslange Haftstrafe damit, dass Elena W. heimtückisch und aus niedrigen Beweggründen gehandelt haben soll. Er beruft sich auf ein psychiatrisches Gutachten und erklärt, Elena W. hat eine narzisstische Persönlichkeit. Ihr ging es um Geltung und Anerkennung. Die Eltern sind promovierte Akademiker. Laut Richter hatte Elena W. das Gefühl, nicht mithalten zu können. Sie wollte sich als vermeintlich versierte, aufmerksame Krankenschwester und tragisch gescheiterte Lebensretterin aufspielen. Besonders schwerwiegend, dass sie sich an den kleinsten, schwächsten der Schwachen vergriffen habe. Arik Thal-Bredendieck vertritt eins der Elternpaare.
Grundsätzlich sind die Eltern von Johanna natürlich froh, dass es dem Mädchen gut geht. Psychologisch ist, glaube ich, einfach der Abschluss jetzt wichtig.
War sie es wirklich oder kommt noch jemand anderes in Frage? Weil Elena W. nicht auf frischer Tat ertappt worden war, wurde das Urteil aufgrund von Indizien gefällt. Ihr Anwalt hatte Freispruch gefordert und vor Gericht die Theorie aufgestellt, dass ihr die Tat untergeschoben wurde. Das Gericht hielt ein solches Komplott allerdings für unwahrscheinlich bis hin zu unmöglich. Nur sie komme für die Taten in Frage. Elena W. war immer anwesend, sie hatte Zugriff auf die entnommenen Narkosemittel und direkt nach einer der Vergiftungen hatte sie die Folgen des normalerweise nicht verwendeten Wirkstoffs Ketamin gegoogelt. Klassisches Täterwissen, kommentierte das der Richter. Alle Puzzlestücke würden sich so zu einem schlüssigen und lückenlosen Bild zusammenfügen. Der Richter erließ sofort Haftbefehl. Gerichtssprecher Markus Wilhelm.
Die Kammer ist davon ausgegangen, dass mit Rücksicht auf den Ausgang der gerichtlichen Entscheidung Fluchtgefahr besteht und hat deswegen Haftbefehl erlassen.
Anwältin Elke Edelmann vertritt zwei der betroffenen Familien. Sie hatte eigentlich erreichen wollen, dass Elena W. auch wegen vollendeten Mordes an der kleinen Leni verurteilt wird. Trotzdem ist sie mit dem Urteil zufrieden.
Für meine Mandanten war es natürlich schon auch befriedigend zu sehen, dass die Angeklagte hier wirklich eine lebenslange Freiheitsstrafe bekommen hat und eben auch in Haft gegangen ist und dass es für sie eine große Erleichterung auch war, dass sie sich jetzt nicht weiter auf freiem Fuß auch befindet.
Lebenslang wegen versuchten Mordes für eine Krankenschwester auf der Frühchenstation in Marburg. Rebecca Diekmann hat berichtet. Die Schienen in und um Frankfurt sind überlastet, die Züge zu spät und dann auch noch überfüllt. Vor allem Pendler erleben das jeden Tag, doch jetzt gibt es Hoffnung auf Besserung. Es wurde nämlich das Go für ein neues Bahnprojekt gegeben, die sogenannte Regionaltangente West, kurz RTW. Das Projekt wird seit über 30 Jahren diskutiert. Und zwar geht es um eine Strecke westlich von Frankfurt. Sie soll von Bad Homburg im Norden über Frankfurt und den Flughafen bis in den Süden nach Neu-Isenburg und Dreieich führen. Marie-Kathrin Fromm kennt die Details. Wir haben sie gefragt, wer profitiert davon?
Alle, die an der Strecke wohnen und arbeiten, die können dann zum Beispiel direkt von Bad Homburg nach Höchst fahren oder von Neu-Isenburg zum Flughafen und zwar direkt ohne umzusteigen und vor allem ohne einen Umweg zu fahren durch die Frankfurter City. Denn bisher muss man ja oft erstmal zum Hauptbahnhof, dann nochmal umsteigen, das nervt, das kostet Zeit. Und mit der RTW kann man dann eben auch in einem den Frankfurter Hauptbahnhof entlasten und auch das Frankfurter S-Bahn-Netz. Das heißt, auch da können sich die Fahrgäste eigentlich freuen.
Die Regionaltangente West kostet über 1 Milliarde Euro und ist schon so lange geplant. Wie lange dauert es, bis die RTW tatsächlich fertig ist?
Na, da sind die Planer ziemlich optimistisch. Also 2026 ist jetzt so die Zahl, wenn die ersten Bahnen rollen sollen. Ich finde das recht ambitioniert. Bis dahin sind nämlich noch viele Fragen zu klären, zum Beispiel in Frankfurt-Höchst. Da muss nämlich gleich der Bahnhof für umgebaut werden. Und das bekommen dann wiederum natürlich auch die Fahrgäste zu spüren. Also da gibt es jetzt schon viele Detailfragen noch zu klären.
hr-info-Reporterin Marie-Kathrin Fromm hatte die Details zur geplanten Regionaltangente West. Das war der Tag in Hessen. Den gibt's auch als Podcast im Internet auf hr-info-radio.de. Ich bin Gabi Beck.